Genau, wie eben gerade gesagt, die biblische Dogmatik von Wayne Grudem ist das, was uns durchleitet, unser Standardwerk. Hier und da werde ich mal vielleicht Ergänzungen machen aus anderen Werken, aus anderen Büchern, aber das ist so im Prinzip unser Studienbuch. Und in dem Vorwort, das ist das, womit ich beginnen möchte, in dem Vorwort, bevor das erste Kapitel startet, da wird beschrieben, dass diese biblische Dogmatik sich an Nicht-Theologen wendet, also an uns. Und das ist auch gut so. Bei der Dicke des Buches und bei der Begrifflichkeit biblische Dogmatik könnte man denken, das ist vielleicht nichts für mich. Aber eigentlich ist es doch sehr nahbar geschrieben, auch für denjenigen, der vielleicht nicht so zu Hause ist in dem Bereich der Theologie. Und der Aufbau, dem wir folgen, das Inhaltsverzeichnis, was du sehen kannst mit den unterschiedlichen Kapiteln, folgt einer gewissen inneren Logik, einem gewissen inneren Aufbau. Aber das bedeutet nicht, dass die Einheiten, die vorhin erwähnt, auch aufbauend sind. Das heißt, du kannst in jedes Kapitel hineingehen und bekommst alle Informationen, die du brauchst für dieses Kapitel. Und ich befürchte, dass der ein oder andere, als er sich dieses Werk bestellt hat, mal durchgeblättert hat und gesagt hat, oh, das Kapitel interessiert mich. Und dann hast du nicht bei Seite 1 angefangen, sondern warst dann gleich ganz irgendwo hinten. Vielleicht etwas über die Ewigkeit, über den Heiligen Geist, wie auch immer. Und hast wahrscheinlich, hoffentlich gemerkt, ja, ich muss jetzt nicht die anderen 1000 Seiten davor gelesen haben, um zu verstehen, was der gute Mann hier von mir möchte. Trotz dieser Buchdicke von mehreren hundert Seiten, über 1000 Seiten, steht auf dem Cover eine Einführung in die systematische Theologie. Das kann vielleicht den einen oder anderen befremden. Na, wenn das die Einführung ist, ja, was ist dann erstmal das Filetstück? Das ist quasi die Vorspeise in die systematische Theologie. Das liegt daran, dass, und das könnt ihr am Inhaltsverzeichnis sehen, dass auf der systematischen Ebene eigentlich alle großen theologischen Felder abgegrast werden. Und das bedeutet, dass es häufig nur ein Überblickswissen ist, was man sich dadurch aneignet. Denn für jede einzelne Überschrift kannst du noch einmal tiefer bohren und theologisch weiterarbeiten. Wayne Grudem hat zum Beispiel allein zu der Frage, wie verhält es sich zwischen Mann und Frau, alleine dieses Buch mit mehreren Autoren geschrieben. Und wenn wir das jetzt mal einfach so nebeneinander halten, dann denken wir, wenn das noch da drin wäre und jedes Thema so dick wäre, dann hätten wir eine fette, fette Schriftrolle, die wir aufrollen müssen. Genau. Die Rolle von Mann und Frau in der Bibel von Wayne Grudem und John Piper. Genau. Also jedes Thema kann man nochmal weiter ausspannen und deswegen haben wir es hier mit der Einführung in die systematische Theologie zu tun. Im Vorwort nennt Grudem 6 charakteristische Merkmale, was Theologie, systematische Theologie ist und wie sie gelehrt werden sollte. Und wir gehen diese 6 Punkte mal miteinander durch. Das erste ist eine klare biblische Basis für dogmatische Lehren. Wenn wir Theologie studieren, müssen wir uns klar werden, auf welcher Grundlage geschieht das. Jeder Mensch betreibt in einer gewissen Art und Weise Theologie. Das ist die Lehre über Gott. Und jeder hat eine Vorstellung von Gott. Es gibt eigentlich niemanden, der keine Vorstellung von Gott hat. Und selbst wenn du sagst, es gibt keinen Gott, ist das eine Vorstellung über Gott. Und es hat eine gewisse Grundlage. Deine Überzeugungen kommen von irgendwoher. Die wenigsten sind sich bewusst, welche Grundlage das hat. Aber für unsere Bibelschule gilt es, dass wir uns erstmal klar machen müssen, was ist unsere Grundlage. Und Grudem legt dar, dass die Basis aller Informationen aus der Heiligen Schrift herkommen muss, aus der Bibel selbst. Auch wenn andere Informationsquellen interessant und lehrreich sein können, bildet die Weisheit in Gottes Wort selbst die Grundlage für unsere Überlegungen. So lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 11 zum Beispiel. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Hier geht es um die Christen in Beröa. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Also sie haben nicht einfach sämtliche Informationen ihrer Umwelt einfach ungefiltert aufgenommen, sondern sie haben eine Grundlage gehabt, auf der sie Theologie treiben. Also wie sie zur Erkenntnis kommen über Gott und den Glauben. Und in dem Text heißt es hier, dass sie täglich die Schriften untersuchten. Das ist vielleicht für uns ein No-Brainer. Das bedeutet, warum müssen wir darüber reden? Aber wenn du dich mit Theologie beschäftigst, wirst du merken, da gibt's auch allerhand Theologen, Prediger, Pastoren, Christen, die haben ihre Gedanken und Konzepte über Gott. Und dann fragst du dich manchmal, wo steht das eigentlich und wo hast du das eigentlich her? Und deswegen legt Grudem hier am Anfang diese Basis. Zweitens, was ist systematische Theologie und wie sollte sie gelehrt werden? Zweitens, Klarheit in der Erklärung von dogmatischen Lehren. Er plädiert in diesem Unterpunkt dafür, dass die dogmatischen Lehren, die wir in der Bibel finden, klar sind, dass wir sie herausarbeiten können, dass wir klare Aussagen treffen können über Gott und das, was er uns kommunizieren möchte. Und das ist deswegen auch wichtig zu erwähnen, weil nicht selten hört man von Theologiestudenten, und vielleicht hast du das selber auch schon mal gehört, dass, wenn sie angefangen haben, Theologie zu studieren, dass sie nach einer Weile irgendwie komplett frustriert waren, komplett verloren in dem ganzen Theologisieren, in der ganzen Philosophie und eigentlich der Glaube extrem erschüttert war und sie nicht mehr aus wussten und sie konnten irgendwie nichts mehr buchstabieren, was vor dem Theologiestudium irgendwie noch klar war, was man im Kindergottesdienst gehört hat, was man in seiner Gemeinde vielleicht in den Predigten aufgenommen hat, in der Jugendstunde, wie auch immer. Und auf einmal studiert man Theologie und dann ist man irgendwie dümmer als vorher. Und ich habe solche Leute auch erlebt, die haben gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was dieses Buch mir zu sagen hat. Irgendwie hat Theologie die Frucht gehabt, dass ich wie abgeschnitten bin von Gott und gar nicht weiß, was er mir zu sagen hat. Hat er mir überhaupt etwas zu sagen? Es gehört natürlich dazu, dass wenn wir in der Erkenntnis wachsen wollen, dass unsere Glaubensüberzeugungen auf den Prüfstand gestellt werden. Das sollte auch der Normalfall sein, dass auch unser Glaube wächst und gewisse Überzeugungen auch reifer werden, wir auch gewisse Überzeugungen auch fallen lassen, weil wir merken, dass wir vielleicht ein sehr naives Denken, was ich an den Tag gelegt habe oder was mir beigebracht wurde. Ich bin tiefer in Gottes Wort eingestiegen und habe mehr Erkenntnis über das, wie Gott sich offenbart. Aber wenn am Ende eines solchen Prozesses steht, dass man nichts mehr weiß, stiftet man nur Zweifel und Verwirrung. Und wenn ein Mensch solche faulen Früchte produziert, wenn er sich mit der Lehre über Gott auseinandersetzt, dann wissen wir, dass eine faule Frucht auf einen faulen Baum, auf ein faules Wurzelwerk schließen lässt. Gottes Wort zu studieren soll Christen nicht weniger, sondern mehr Freimütigkeit bescheren. Du solltest nach dieser Bibelschule nicht sagen, ich weiß nichts mehr und mag mich gar nicht mehr irgendwie trauen, irgendwas zu sagen. Ich habe keine Überzeugung mehr. Nein, ich habe immer mehr an Überzeugung gewonnen und kann mutig das sagen, was ich glaube. Ich weiß jetzt auch, warum ich etwas glaube oder warum ich auch etwas nicht glaube. Wir lesen in Titus 1, Vers 9, wo Paulus über die Leiter in den Kirchen schreibt. Dort schreibt er über ein Merkmal eines guten Leiters, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, kannst auch übersetzen, zu ermutigen, zu stärken und zu trösten, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das bedeutet, ein Leiter ist laut Paulus jemand, der tief gegründet ist im Wort und nicht dadurch sagt, man weiß nichts Genaues und ich kann auch nichts sagen, sondern ich bin zugerüstet und kann damit umgehen und kann sowohl diejenigen, die Probleme bereiten, in ihre Schranken weisen, als auch diejenigen, die Tröstungen brauchen, auch Mut zu sprechen und ihnen auch weiterhelfen. Ein sehr seelsorgerlicher Akt. Aus diesem Grund argumentiert Grudem auch voller Gewissheit viele Positionen hier in seinem Werk. Er bespricht viele Sichtweisen, die Christen so haben im evangelikalen Spektrum und auch manchmal darüber hinaus, aber kommt dann irgendwann zu einer eigenen Schlussfolgerung und auch mit einer, ich würde mal sagen, einer auch starken Überzeugung. Aber er sagt auch, dass er nicht erwartet, dass jeder, der dieses Buch liest, mir in jedem lehrmäßigen Punkt zustimmen wird. Das zeugt schon von Demut, wenn man so ein Buch geschrieben hat, dass man dann auch sagt, übrigens ist das nicht dein Bibelersatz. Ja, und so müssen wir, auch wenn wir jemanden lesen, der weltweit anerkannt ist, dass er so eine Demut besitzt, sollten wir auch es kultivieren, dass wenn wir in der Erkenntnis wachsen, dann sollten wir nicht uns absolut setzen mit unseren Überzeugungen, die wir haben. Wir dürfen überzeugt sein von dem, was wir erkannt haben, aber wir sollten nicht die Erwartungshaltung haben, nur weil ich jetzt etwas gesagt habe, muss es auch jeder für voll nehmen. Die mich manchmal predigen hören, wissen, dass ich auch sehr überzeugt sein kann von den Dingen, die ich glaube. Aber ich gehe nicht davon aus, dass meine Gemeinde zu jedem Komma und zu jedem Halbsatz, den ich predige, Amen sagt. Sondern da wird es Situationen gegeben haben, wo gesagt, oh, Waldemar, netter Versuch, aber damit hast du mich nicht überzeugt. Was passiert? Passiert das? Ja, La lacht auch mit. Mal schauen, ob ihm das Lachen noch vergeht. Mal gucken. Ich habe die hier auf meinem Bildschirm, damit ich sehe, was da passiert. Oder ob sie dann schon alle aus dem Raum rausgelaufen sind. Genau, Grudem listet dann auch im Vorwort viele Überzeugungen auf, die er hat, um gleich darzulegen, wo stehe ich bei gewissen Lehrfragen. Und vielleicht, weiß nicht, ob du auch das Vorwort gelesen hast oder gleich schon ins erste Kapitel gegangen bist. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber vielleicht, wenn du das Vorwort gelesen hast, okay, dafür steht er auch, dafür steht er auch. Und dann liest du, er steht für den Prämenialismus, das habe ich jetzt schlecht ausgesprochen, und dann vertritt er eine posttribulationistische Sichtweise. Was, bitteschön? Keine Bange, wir werden uns diesen Themen widmen, so dass es auch der Normalsterbliche versteht. Also wenn du denkst, ich kann damit nichts anfangen, dann gehörst du zu der Spezies normaler Mensch. Ja, nur Theologen sind ein bisschen verrückt und denken sich komische Wörter an. Gut, drittens, Anwendung auf das Leben. Systematische Theologie zu betreiben, soll auf eine Art und Weise geschehen, dass es auf das Leben angewendet wird. Theologie soll keine trockene Wissenschaft sein, sondern, er sagt, sie soll gelebt, sie soll gebetet und gesungen werden. Das finde ich interessant, weil die allermeisten vermutlich schon beim Begriff Theologie denken so, boah, das hört sich irgendwie nach Bibliothek an und viel Staub und Bücher. Aber er sagt, es muss gebetet, gelebt und gesungen werden. Deswegen seht ihr nach jedem Kapitel, dass er dort auch Gebete einstreut, Hymnen reinbringt, weil er davon überzeugt ist, dass wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott erkennen, dann soll es auch eine Gegenliebe in uns auslösen. Und das mag ich so sehr an Wayne Grudem, dass er nicht einfach nur auf der, ich sag mal, auf der Kopfebene bleibt, sondern er möchte, dass die Wahrheiten auch ins Herz rutschen und etwas, dass sie uns auch bewegen hin zu Gott und auch natürlich zu den Menschen. Und er legt dar, dass auch in der Bibel, wenn große Lehrabschnitte, zum Beispiel im Römerbrief sehen wir das, wenn Lehrabschnitte gegeben werden, dass am Ende ein großer Lobpreis steht über das, was man gerade über Gott weitergegeben hat und erkannt hat. Und ich hoffe, dass du das auch manchmal erlebst, dass wenn du die Bibel liest und auf einmal zu einer Erkenntnis kommst, dass so etwas wie Lobpreis in deinem Herzen aufkommt und denkst so, Halleluja, dass das wahr ist. Gepriesen sei der Herr für diese Wahrheit. Also ich kenne das, wenn ich meine Predigten vorbereite, habe so einen Drehstuhl und wenn mich der Bibeltext dann catcht, dann drehe ich mich immer auf meinen Stuhl und gebe dem Herrn eine Umdrehung, weil ich mich so freue über das, was ich gerade entdeckt habe. Der Pastor John Piper, vielleicht kennen ihn einige, der bestand zum Beispiel darauf, den Gottesdienst nicht als etwas zu sehen, wo man im Gesang Gott lobpreist und dann, wenn man zur Predigt übergeht, dass der Lobpreis aufhört. Er sagt, wenn wir singen, preisen wir den Herrn und auch wenn wir predigen, lobpreisen wir den Herrn. So sollte es sein, dass unsere Herzen erhoben werden zum allmächtigen Gott. Viertens, Konzentration auf die evangelikale Welt. Wir bewegen uns bei all unseren Überlegungen in der evangelikalen Strömung. Es gibt neben dem Evangelikalismus natürlich auch noch andere christliche Strömungen, wie zum Beispiel die katholische Strömung oder die orthodoxe Strömung. Ja, bitteschön. Ich dachte, ich war gerade so im Lobpreis und Harald macht dann so. Ja, ich dachte, vielleicht ist Harald in der Anbetung. Halleluja, Jesus. Hätte ja auch sein können. Das finde ich herrlich, in schwarzen Kirchen ist das so oft so, wenn der Prediger dann sich so feurig predigt und dann stehen die Leute auf und winken dann mit den Händen und preisen den Herrn während der Predigt. Großartig. Also, Punkt 4, Konzentration auf die evangelikale Welt. Es gibt viele christliche Strömungen. Die evangelikale ist eine Strömung. Es gibt natürlich auch die katholische oder die orthodoxe Strömung zum Beispiel. Das ist nicht das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, sondern wir beschränken uns auf die evangelikale Theologie. Und die selber hat schon ein großes Spektrum, aber auch eine sehr große Einheit in den Grundlehren des christlichen Glaubens. Und wir sehen, dass, ich weiß nicht, wo du dich da verorten kannst, aber das im Prinzip findet man alles unter dem Stichwort evangelikal, anglikanisch, episkopal, arminianisch, wesleyanisch, methodistisch, baptistisch, dispensationalistisch, lutherisch, reformiert, presbyterianisch, charismatisch, pfingstlich. Ja. Mit einigen hast du zu tun gehabt, in das ein oder andere bist du vielleicht auch geboren worden und dann hast du irgendwie das sinkende Schiff verlassen und hast gedacht, auf der anderen Seite ist doch besser. Wie auch immer, wir bewegen uns, wenn wir unterschiedliche Sichtweisen auch betrachten werden in den nächsten Jahren, werden wir uns diese ganzen Spektren im Prinzip anschauen. Warum wir uns auf die evangelikale Welt konzentrieren, hat den Grund, dass andere Strömungen nicht bereit sind, wie die evangelikale Strömung, sich in Lehrfragen allein auf die Bibel zu beziehen. Das ist das, was die Evangelikalen eint. Bei aller Unterschiedlichkeit in der evangelikalen Welt gibt es diese gemeinsame Grundlage. Unsere Überzeugungen müssen auf der Schrift fundieren. Natürlich arbeiten die Orthodoxen und die Katholiken auch mit der Bibel, aber sie wissen neben der Bibel auch noch andere Autoritäten, die den Gläubigen sagen können, was sie glauben und wie sie leben sollen. Ja, da gibt es zum Beispiel in der katholischen Kirche nicht nur die Bibel, sondern dann gibt es auch noch historische Dokumente, dann gibt es irgendwelche Konzilien, dann gibt es den Papst als Lehrautorität und somit ist in diesen christlichen Strömungen gibt es unterschiedliche Autoritäten, die zu den Christen sprechen. Die evangelikale Welt kennt das alles nicht. Sie hat sich darauf verständigt, aus der Bibel her zu erkennen, dass die Schrift alleine, sola scriptura, das ist, was unseren Glauben formt und prägt. Andere Strömungen haben natürlich auch korrekte Aussagen über Gott und die Welt, aber sie sind letztlich nicht ausschlaggebend für die Frage, was lehrt die Schrift zu einem spezifischen Thema. So dass Wayne Grudem schreibt, man muss, denke ich, sagen, dass es zweifelhaft ist, ob liberale Theologen, das wäre noch ein Zweig, liberale Theologie, ob liberale Theologen uns irgendwelche wesentliche Einsichten in die dogmatischen Lehraussagen der Heiligen Schrift gegeben haben, die nicht bereits bei evangelikalen Autoren zu finden sind. So noch die evangelikale Welt. Gehen wir weiter. Fünftens, Hoffnung auf Fortschritt in der lehrmäßigen Einheit in der Kirche. Viele haben aufgrund der Kirchengeschichte oder auch aufgrund der eigenen Erfahrung keine Hoffnung, dass wir Christen mal wirklich irgendwann eins sein könnten. Viele leiden auch darunter, dass es diese ganze Zersplitterung gibt und können wir nicht endlich eins sein. Und es gibt viele Einheitsbewegungen, die bemühen sich, Christen auch zu sammeln und zu einen. Die Methoden sind dann sehr unterschiedlich, auf welcher Grundlage geschieht dann wieder Einheit. Wie dem auch sei, egal wie viel Hoffnung du hast oder nicht hast, die Hoffnung darf auf jeden Fall nicht sterben. Denn das ist Jesu Herzschlag, dass seine Kirche sein Leib eins. Das heißt, dass Jesus wird, bis wir alle, Epheser 4, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Ich habe da ein ziemlich gutes, kompaktes Buch von Michael Reeves, Menschen des Evangeliums, sieht nicht schön aus, aber der Inhalt ist ziemlich gut, wo beschrieben wird, dass die Evangelikalen, auch wenn sie sich in ihren unterschiedlichen Gemeindeströmungen befinden, dass die Evangelikalen viel mehr eins sind, als wir das manchmal wiedergespiegelt bekommen. Natürlich haben wir unterschiedliche Positionen, aber die Evangelikalen haben doch eine sehr erstaunliche Einheit über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Genau. Kommen wir zum ersten Kapitel, und zwar zu der Definition der systematischen Theologie. Was ist das überhaupt? Die allermeisten Christen sind etwas irritiert. Was ist das, systematische Theologie? Die allermeisten Theologiestudenten sind damit auch erstmal überfordert. Was praktische Theologie ist, kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen. Aber was ist denn bitteschön systematische Theologie? In unserem Buch heißt es, systematische Theologie ist jedes Studium, das die Frage beantwortet, was lehrt die Bibel uns heute über jedes denkbare Thema? Diese Definition gibt an, dass die systematische Theologie im Sammeln und Verstehen aller relevanten Stellen in der Bibel über verschiedene Themen und in ihrer anschließenden klaren Zusammenfassung ihrer Lehren besteht, sodass wir wissen, was wir über jeden Gegenstand glauben sollen. Also du hast eine Frage, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist? Was sagt die Bibel über das Sterben? Was sagt die Bibel über den Himmel? All diese ganzen Fragen sind systematisch theologische Fragen, wo du aus der ganzen Bibel herausfinden möchtest, was ist denn Gottes Gedanke zu diesem Thema? Und das ist ja, wir haben ja in der Bibel kein Lexikon, so wo wir nachschlagen können und sagen, auf dieser Seite findest du alle Informationen gebündelt zu diesem Thema, sondern das müssen wir uns erarbeiten. So dass wir dann die Bibel im Prinzip durchblättern und alle Informationen raussuchen zu einem Thema. Wir sammeln das, wir ordnen das, wir interpretieren das und kommen dann zu einer Schlussfolgerung. Das ist das, was Gott durch die Bibel zu uns Christen sagt. Das ist im Prinzip auch, wir arbeiten auch so, wenn du denkst, so meine Güte, sehr wissenschaftlich, das machen wir auch im persönlichen Leben so. Also wenn ich zum Beispiel mit Daniel, dich kenne ich jetzt schon ein ganzes Jahrzehnt schon, ne, Bruder, richtig gut. Wenn man mich fragt, was denkt er zum Beispiel über den Glauben, dann werde ich nicht einfach seine letzte Aussage, die er getätigt hat, irgendwie im Blick nehmen, sondern er hat über die Jahre hat er zu mir gesprochen und hat gewisse Überzeugungen mit mir geteilt, so dass ich ein Bild habe, ein Mosaik im Prinzip, was sich zusammenformt oder wie ein Puzzle, was man zusammenfügt, um ein gesamtes Bild zu haben. Und so arbeitet systematische Theologie im Prinzip. Wayne Grudem bringt in seinem ersten Unterpunkt, wenn er die systematische Theologie definiert, versucht er sie im Prinzip abzugrenzen zu anderen Disziplinen. Es gibt nämlich auch andere theologische Disziplinen, nicht nur die systematische Theologie, sondern auch die historische Theologie, die philosophische Theologie, die apologetische Theologie, die alttestamentliche Theologie, die neutestamentliche Theologie und die biblische Theologie. All das sind unterschiedliche Themen, muss dich überhaupt gar nicht stressen. Es reicht einfach nur, es mal gehört zu haben, dass historische Theologie sich vor allem damit befasst, was haben Christen in der Vergangenheit zum Beispiel geglaubt. Zum Beispiel dieses Buch, Baptists and the Bible, schaut sich einfach nur die Frage an, was haben Baptisten in einem gewissen Zeitspektrum über die Bibel geglaubt? Du kannst so ein ganzes Buch schreiben, nur über diese Frage. Es ist keine systematische Theologie. Es ist nicht die Frage, was lehrt die Bibel über die Bibel, sondern was haben Baptisten in der Geschichte über die Bibel geglaubt? Eine andere Fragestellung. Das ist Englisch, ja. Ja, das ist ein großes Dilemma. Die beste Literatur ist halt Englisch. Leider. Es ist schier ein Wunder, dass wir dieses Buch auf Deutsch haben. Also vielen Dank an die Verleger an dieser Stelle. Es gibt die philosophische Theologie, die basiert nicht auf Grundlage, was können wir aus der Bibel über Gott sagen, sondern was können wir durch Beobachtung über Gott sagen. Man kann einen philosophischen Ansatz anlegen, wie können wir zum Beispiel die Existenz Gottes beweisen, ohne die Bibel in der Hand. Das ist philosophische Theologie und sie hat ihre Berechtigung. Das ist ein ganz interessantes Thema. Die apologetische Theologie sind überzeugende Argumente für die Glaubwürdigkeit des Christentums. Welche Gründe sprechen dafür, dass das Christentum wahr ist? Häufig halt von Atheisten herausgefordert, dass wir Apologetik betreiben, also eine Verteidigungsrede anführen für unsere Position. Dann gibt es die alttestamentliche Theologie, die zum Beispiel sich ein Thema im Alten Testament einfach nur anschaut, zum Beispiel die Anthropologie des Alten Testaments, also die Lehre über den Menschen im Alten Testament. Ja, dann wird alle Stellen über das Herz des Menschen sich angeschaut, über die Seele des Menschen. Und dann, das ist aber nur auf das Alte Testament reduziert. Das alttestamentliche Theologie. Dann gibt es neutestamentliche Theologie, zum Beispiel Fragen, was lehrt Paulus über Geld? Das ist eine neutestamentliche Frage. Ich will nur wissen, was Paulus zu diesem Thema sagt. Und dann gibt es biblische Theologie, die zum Beispiel die Frage erörtert, wie entwickelt sich die Vorstellung des Gottesdienstes vom Alten zum Neuen Testament. Biblische Theologie hat sich so ein bisschen so, hey, warum machen wir systematische Theologie? Weil mal, wir wollen lieber biblische Theologie haben. Das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Es ist eine eigene Disziplin, die sagt, wir gehen durchs Alte und Neue Testament und schauen, wie sich ein Themenfeld verändert. Wir feiern heute Gottesdienst anders als auf den ersten Seiten der Bibel. Auch anders als die Stiftshütte da war, als der Tempel da war, als die Synagogen da war. Der Gottesdienst verändert sich. Und biblische Theologie schaut sich im Prinzip diese Themen an. Ein interessantes Buch zum Beispiel ist Der Tempel aller Zeiten und geht, dass alle Tempelbilder, alle Tempelbezüge durch die gesamte Heilige Schrift durch und zeigt, wie sich einfach das Thema Tempel von Altes ins Neue Testament entfaltet. Also besonders zwischen biblischer und systematischer Theologie gibt es viele Überschneidungen und die Unterscheidung ist auch gar nicht so einfach. Wie kann man das vielleicht am besten auf den Punkt bringen? In der biblischen Theologie kannst du zum Beispiel heilsgeschichtlich die Entfaltung lesen. Was sagt Altes und Neues Testament über den Messias? Was sagt Altes und Neues Testament über den Geist? Was sagt Altes und Neues Testament über Gott? Ja? Mit diesem Ergebnis in der Hand kommt jetzt der systematische Theologe, ich weiß, ein bisschen komplex, ja, aber um den Unterschied zu zeigen, all diese Daten, die der biblische Theologe herausgearbeitet hat, nimmt jetzt der systematische Theologe und sagt, okay, das sind jetzt alles sozusagen Stränge, die offen liegen und jetzt bringen wir das zusammen. Inwiefern gehört das zueinander? Wie können wir diese Stränge verbinden? Wie können wir aus diesen unterschiedlichen Aussagen zum Beispiel die Frage der Dreieinigkeit beantworten? Wenn der Muslim um die Ecke kommt und sagt, euer Jesus kann doch unmöglich Gott sein, dann ist das keine Frage, die die Bibel 1:1 so beantwortet. Sondern dafür musst du systematisch theologisch denken. Du musst wissen, was entfaltet die Bibel über Gott? Was entfaltet die Bibel über den Messias? Sodass du am Ende diese Daten zusammennimmst und sagst, aufgrund dieser Ergebnisse ist unsere Aussage, die Bibel sagt, dass Jesus Gott ist. Okay? War kein dolles Okay. Ich hoffe, dass es in La etwas lauter war als hier in Emmending. Also, kommen wir weiter. Er ist ja noch bei der Definition. Auch hier wieder Anwendung auf das Leben. Er sagt, Begriffe zum Beispiel wie Dreieinigkeit, Trinität, Inkarnation, Gottheit Christi, das sind alles Vokabeln, die die Bibel nicht kennt. Und da gibt es auch Christen, die haben dann eine Aversion zu sagen, warum sprechen wir über Dreieinigkeit und Trinität? Die Bibel spricht doch gar nicht davon. Warum bringst du solche Vokabeln? Aber es ist zweckdienlich, dass wir die Informationen, die wir in der Bibel finden, wenn wir sie mit einem Begriff zusammenfassen, die das Konzept beschreiben, was wir in der Bibel finden. Dieser Begriff fasst im Prinzip das zusammen, was wir in der Bibel gelesen haben. Um nicht immer alles zu wiederholen, was wir in der Bibel gelesen haben, haben wir dieses Stichwort, um uns daran zu erinnern, was die Bibel zu diesem Tatbestand sagt. Natürlich finden wir nicht Dreieinigkeit, aber wir finden zum Beispiel, es gibt nur einen Gott und dann finden wir in der Bibel, dass gesagt wird, der Vater ist Gott, wir finden die Aussage, der Sohn ist Gott und wir finden die Aussage, der Heilige Geist ist Gott. Okay, das ist irgendwie, wie bringen wir das zusammen? Dreieinig. Okay, Triunity. Und so ist der Begriff geboren, um diese komplexe Wahrheit in einem Begriff zu fassen. Und diese Lehrsätze, einige sagen, wofür brauchen wir die eigentlich? Nun, diese Lehrsätze entstehen deswegen, weil die Zeit die Fragen an uns stellt und wir darauf reagieren müssen. Die Dreieinigkeitslehre zum Beispiel, wenn einige sagen, das wurde irgendwann später in den Jahrhunderten irgendwie sich ausgedacht und noch dazugelegt. Nein, nein, nein. Es kam eine Debatte auf und Christen mussten mit ihrer Bibel in der Hand auf Fragen reagieren. wer ist Jesus Christus? Und daraufhin kamen sie zu dieser Überzeugung, Jesus ist Gott. Okay, lass uns mal genauer nachschauen, was sagt die ganze Bibel über Gott. Wir kommen zu der Schlussfolgerung, Vater, Sohn, Heiliger Geist ist gemeinsam Gott. Ein Gott in drei Personen. Komplex, aber es antwortet auf eine Frage der Zeit. Und so sind wir auch in einer Zeit, wo gewisse Selbstverständlichkeiten in unserem christlichen Abendland schwinden, neue Fragen an uns gestellt werden und wir müssen irgendwie antworten. Wenn dich jemand fragt, was sagt denn die Bibel zu LGBTQ, kannst du nicht sagen, ich guck mal hier, in diesem Vers steht das, sondern du gehst frisch in deine Bibel und wirst auf einmal mit einem neuen Thema konfrontiert, was du vorher nicht hattest. Was sagt die Bibel über Abtreibung? Ja, ich habe dazu eine Position, aber woher kommt die eigentlich? Die ist systematisch, theologisch, im besten Falle, begründet. Weil ich die Bibel kenne, was sie über das Leben sagt, über den Wert eines Menschen, wann das Menschsein beginnt und so weiter und so fort. Schlussfolgerung, so stehe ich zum Thema Abtreibung. Also, Lehrsätze entstehen immer in den Fragen der Gegenwart und da kommen noch spannende Lehrfragen in Zukunft auf uns zu. Drittens, systematische Theologie und schlecht organisierte Theologie. Wayne Grudem schreibt, wenn wir diese Definition der systematischen Theologie benutzen, wird sichtbar werden, dass die meisten Christen tatsächlich viele Male in der Woche systematische Theologie betreiben oder zumindest systematische theologische Aussagen treffen. Zum Beispiel, die Bibel sagt, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, gerettet werden wird. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommen wird. Dies alles sind Zusammenfassungen dessen, was die Bibel sagt, und als solche sind sie systematisch theologische Aussagen. Tatsächlich betreibt ein Christ jedes Mal, wenn er etwas über die Lehraussage der ganzen Bibel sagt, nach unserer Definition im gewissen Sinne systematische Theologie. Also wenn du es nicht wusstest, du warst schon immer systematischer Theologe, indem er über verschiedene Themen nachdenkt und die Frage beantwortet, was lehrt die ganze Bibel uns heute? Und doch unterscheidet sich das, was wir jetzt machen, Studium der systematischen Theologie und unsere alltagssystematische Theologie. In einem Studium über systematische Theologie, dass ihr euch dem überhaupt widmet, wird sichergestellt, dass ich in meinen Überlegungen zu einer notwendigen Ausgewogenheit komme. Jeder hat irgendwelche Präferenzen in sich, Bibelverse, die ihm ganz wichtig sind, und dann kommt ein Thema auf und dann sagst du, das ist meine Überzeugung bei diesem Thema. Und ich habe drei Bibelverse, die mich darin stützen. Gute Bibelverse, ist ja auch Wort Gottes. Aber wenn du bei der Alltagstheologie bleibst, und dir nicht Gedanken gemacht hast über die ganze Breite, kann es sein, dass du eine gewisse Umwucht hast in deinem Denken und Dinge priorisierst und gleichzeitig andere Dinge vergisst, weil sie dir einfach nicht in den Sinn gekommen sind oder sie dir nicht gelehrt wurden, dass es auch diese Facetten gibt bei diesem Thema, was man jetzt gerade bespricht. Zum Beispiel das Thema, wer ist Jesus? Ist er Gott oder ist er Mensch? Es ist beides. Wir brauchen diese Ausgewogenheit, indem wir systematisch theologisch arbeiten. Ist Gott souverän? Lenkt er alles? Plant er alles? Macht er alles? Oh, da sind einige sehr, sehr stark drin. Andere haben von dieser Lehre noch nie etwas gehört und sagen, wir sind am Ende diejenigen, die alles entscheiden. Mein Wille geschehe. Wie im Himmel und auf Erden. Und ich mach so, wie ich will. Und am Ende des Tages gilt das, wozu ich mich mit meinem freien Willen entschieden habe. Die Souveränität Gottes, die Verantwortung des Menschen, ein ganz, ganz heißes Eisen. Und ich verspreche euch, im Verlauf wird es noch richtig, richtig hitzig, diese Debatte. Aber ich brauche den gesamten Überblick, um eine ausgewogene, klare Aussage dann auch zu treffen. Also Ziel ist, Irrtümer zu vermeiden, auch falsche Lehren zu überwinden. Wenn ich nämlich falsche Gewichtungen habe, dann kann ich auch in falsche Lehren reinrutschen, weil mir einfach diese Ausgewogenheit, diese Balance gefehlt hat. Das Ziel ist auch, dass alle relevanten Bibelstellen fair behandelt werden, nicht nur meine Lieblingsbibelverse und Glaubensüberzeugungen, die ich habe, werden auch herausgefordert. Gehen wir weiter. Was sind Doktrinen? Grudem schreibt, eine Doktrin ist das, was die ganze Bibel uns heute über einen bestimmten Gegenstand lehrt. Und er gliedert sein Buch in diese 7 Hauptabschnitte, die wir hier sehen. Und in der Gliederung finden sich jeweils noch Unterpunkte zu diesen Fragestellungen. Und die Auswahl der Themen erfolgt, weil sie entweder selber in der Bibel betont werden, deswegen spricht man darüber und trifft dann auch Aussagen, oder sie sind im Laufe der Geschichte entscheidend und wichtig gewesen für alle Christen zu allen Zeiten, oder sie sind für heutige Christen besonders wichtig. Ich habe hier ein falsches Zitat reinkopiert, deswegen lese ich es jetzt mal so vor. Er schreibt, die dritte Kategorie, also die Themen, die uns heute besonders beschäftigen, schreibt er folgendes. Zu den Beispielen in der dritten Kategorie gehören die Lehren von der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, die Lehre von der Taufe im Heiligen Geist, die Lehre von Satan und den Dämonen, mit besonderem Bezug auf geistliche Kampfführung, die Lehre von den Geistesgaben im neutestamentlichen Zeitalter, die Lehre von der Erschaffung des Menschen als männlich und weiblich in Beziehung zum Verständnis der heutzutage für Männer und Frauen angemessenen Rollen. Wegen ihrer Relevanz für die heutige Situation sind derartige Lehren im vorliegenden Buch stärker betont worden als in den meisten traditionellen Lehrbüchern der systematischen Theologie. Früher musstest du so ein Buch nicht schreiben über die Rolle zwischen Mann und Frau, weil es irgendwie einfach keine Frage gab. Ich sag nicht, dass früher alles besser war. Es ist auch gut, dass sich so manche Frage gestellt wurde und dass so manche Selbstverständlichkeit, die so manchen auch ins Auge gebracht hat, auch überwunden wurde. Aber gewisse Dinge wurden einfach gar nicht erfragt. Und heute müssen wir irgendwie so, ja, gibt's jetzt 2 Geschlechter oder nicht? Ah, hier mein Pullover, ne? God created the male and female. Ja, das muss ich jetzt noch argumentieren. Ach so. Das war hätte ich das meinen Großvater gefragt. Der hat gesagt, Junge, egal was du nimmst, nimm weniger davon. Ja, aber wenn du heute so antworten würdest, Moment mal, so kannst du das heute jemandem nicht sagen. Warum? Weil wir in einer anderen Zeit leben und andere Selbstverständlichkeiten da sind. Wenn jemand mit so einer Frage zu mir kommt, werde ich ihm das nicht so entgegenhauen, sondern ich verstehe, dass es eine gewaltige Irritation der Identitäten gibt und habe Mitleid mit dieser Person. Das heißt nicht, dass meine Theologie ich über Bord werfe, aber ich merke, ich muss mit einer großen Packung Empathie daherkommen und versuchen, einen Link aufzubauen zu der Lebenswirklichkeit dieses Menschen und zu der biblischen Aussage. Und das muss dann systematisch theologisch unter anderem auch passieren, weil es nutzt niemanden einfach nur, hier, das ist nur ein Satz und das war's, sondern du musst da richtig reingehen. Das war früher halt vielleicht nicht ganz so entscheidend. Wayne Grudem sagt in seiner biblischen Dogmatik, dass wenn man sich so gewisse Lehrgebäude anschaut, Lehrfragen, dass uns hier besonders die theologischen Doktrinen interessieren in diesem Buch, aber nicht die ethischen Doktrinen. Jetzt eben gerade habe ich doch stärker den Link zu der Ethik aufgebaut. Was ist der Unterschied zwischen systematischer Theologie und christlicher Ethik? Der Schwerpunkt der systematischen Theologie liegt auf dem, was Gott uns glauben und wissen bzw. erkennen lassen will, während der Nachdruck in der christlichen Ethik auf dem liegt, was Gott uns tun lassen will und welche Einstellung wir dabei nach seinem Willen haben sollen. Die Theologie bestimmt unser Denken, Glaubenswirklichkeit, und die Ethik bestimmt unser Leben, unser Handeln. Zum Beispiel, was Themen sind, die du in der Ethik aufarbeitest, sind nicht, was ist Dreieinigkeit, wie ist es mit Taufe, Abendmahl, was ist Kirche? All diese Fragen interessieren die Ethik nicht. In der Ethik geht es zum Beispiel um Ehe, Scheidung, Wiederheirat, Sexualität, Lügen, Wahrheit sagen, Stehlen, Abtreibung, Geburtenkontrolle, die Rolle des Staates. Oh, die Corona-Zeit, das wäre ein spannendes Thema. Ich flüchte mich ganz schnell davon. Kindererziehung, Todesstrafe, Krieg, Armenfürsorge und die Diskriminierung von Rassen. Wayne Grudem wäre nicht Wayne Grudem, wenn er nicht dazu genau auch ein Werk geschrieben hätte. Und zwar nochmal so ein Schinken nur über christliche Ethik. Und da geht's dann um all diese Themen. Das gibt's leider nicht auf Deutsch. Da müssten wir schon gut zusammenlegen als Gemeinde, damit wir das übersetzt kriegen. Aber wenn ihr alle hier schreit, dann werde ich überlegen, das in die Wege zu leiten. Das würde ich bestimmt hinkriegen. Also es nicht zu übersetzen, sondern einfach nur es in die Wege zu leiten. Das müssen dann andere machen. Genau, also wir schauen uns eher Glaubenswahrheiten an in der nächsten Zeit und nicht die christliche Ethik. Also wir können vielleicht mal einen Abstecher hier und mal machen. Gut, einige Grundannahmen, die er an den Anfang legt, die finde ich ein bisschen so, ja, das ist so ein Absatz, der nicht so entscheidend ist, finde ich. Da sagt er, meine Grundannahme übrigens ist, dass die Bibel wahr ist und dass Gott existiert. So, ja, das habe ich schon gelesen. Warum erwähnt es? Aber kommen wir jetzt noch zum letzten. Oh Mann, ey. Hört so langsam zu. Übrigens, das ist auch für mich neu, etwas zu geben, was ich selber nicht so ausgearbeitet habe, sondern eher von diesem Buch her arbeite. Deswegen verzeiht vielleicht die ein oder andere Kinderkrankheit. Das muss ich da noch ausmerzen. Warum sollten Christen Theologie studieren? Und damit ist jetzt nicht an der Uni gemeint, sondern das, was wir jetzt miteinander machen. Ich weiß, es ist heute noch nicht so, okay, lass uns richtig mal eine Lehre zupacken. Jetzt sind wir erstmal, wir bereiten den Boden. Warum machen wir überhaupt Bibel? Reicht es nicht einfach, seine Bibel zu lesen? So, wie viele Generationen haben einfach nur ihre Bibel gelesen und haben bis jetzt nicht so gemacht? Also, warum sollte man das machen? Es geht dir jetzt übrigens auch nicht darum, du verdienst dir dein Heil damit, wenn du systematische Theologie studierst, sondern aber was ist der Benefit? Was ist der Vorteil? Was ist der Nutzen für uns? Und der Hauptgrund ist erstens für Wayne Grudem, und ich stimme ihm dazu, Jesus gebietet uns, dass wir die Gläubigen lehren sollen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, Matthäus 28, 19, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeit. Also unser Missionsbefehl, den wir bekommen haben, oder Jesu Missionsbefehl an uns, ist nicht einfach nur evangelisieren gehen. Auch das ist gut und auch unbedingt notwendig, aber nur Seelen retten ist noch nicht der ganze Missionsbefehl. Der Missionsbefehl endet auch nicht am Taufwasser, wo wir endlich den alten Adam niedergestreckt haben und er dann wieder aufersteht aus dem Wasser und wir sagen, so, jetzt ist fertig. Wir sind ja immer noch da. Ja? Der Missionsbefehl hört nicht auf. Es geht weiter, dass wir tiefer in die Sendung Jesu kommen und auch tiefer erkennen, was Jesus gesagt hat, was er ihnen weitergegeben hat. Und das bedeutet, neben dem Evangelisieren gehört auch das Lehren. Ja, nicht nur ich jetzt hier, sondern das tun wir in den unterschiedlichen Kontexten, wo wir sind, dass wir von Gott erzählen, was Gott über ein gewisses Thema zu sagen hat. Und das ist unsere Aufgabe. Das machst du in der Kinderstunde, das machst du in deinem Hauskreis, das machst du, wenn du eine Band hast und Lieder predigst und singst. Damit lehrst du auch andere Menschen Wahrheiten über Gott. Wayne Grudem schreibt, um uns selbst und andere effektiv lehren zu können, was die ganze Bibel sagt, ist es notwendig, alle Bibelstellen zu einem bestimmten Thema zu sammeln und zusammenzufassen. In unserem Leben haben wir einfach nicht genügend Zeit, um jedes Mal, wenn eine lehrmäßige Frage aufkommt, die ganze Bibel auf der Suche nach einer Antwort für uns selbst durchzulesen. Stell dir das mal vor. Du fragst dich, eine spezifische Frage. Okay, wieder 1. Mose 1. Und dann liest du von vorne bis nach hinten. Machst du. Kannst du machen, aber dann wirst du nicht viele Antworten bekommen. Einige Antworten gibt's auch nur auf den letzten Seiten. Da musst du ziemlich lange lesen, um da anzukommen. Besser ist, wenn man gelernt hat, systematisch theologisch zu arbeiten, zu wissen, was sind relevante Passagen, und ich hole sie raus, ich studiere sie, ich eigne sie mir an und bin dann in der Lage, aus diesem Gesamtbild auch eine konsistente Antwort zu finden. Also, die systematische Theologie befähigt uns, dass wir den Missionsbefehl erfüllen können und andere effektiv lehren können darin, was die Bibel zu sagen hat. Und natürlich kommt das auch aus einem, reicht es nicht einfach, meine Bibel zu lesen. Natürlich. Wir sind alle systematische Theologen, wie vorhin gesagt. Aber es macht Sinn und es hilft uns, wenn wir das selber für uns mal sortieren, wo gehört eigentlich was hin, was gehört zueinander. Der zweite Punkt ist der Nutzen für unser Leben. Wenn wir anfangen, so zu arbeiten, dass wir uns einen Überblick verschaffen zu einem bestimmten Thema, dann hilft es uns auch, biblischer zu denken und falsche Vorstellungen zu überwinden. Es gibt Bibelinhalte, die für uns schwer verdaulich sind und manchmal nicht annehmbar. Das kann nicht wahr sein. Und manchmal überzeugt uns erst, dass, wie Wayne Grudem es sagt, das gesamte Gewicht der Lehre der Bibel, damit wir zum Umdenken kommen. Fand ich eine sehr schöne Formulierung. Manchmal kommt jemand mit einem Vers um die Ecke und bringt so dein Glaubenssystem ins Wanken. So, was? Nein. So, und dann fängt er an zu arbeiten. Sagt, okay, pass mal auf. Diesen Thema hat dich beschäftigt. Hier, dort, da, da. Und dann merkst du, liest selber deine Bibel. Es ist überall. Ich kann davon nicht mehr weg. Kennt jemand sowas? Hat jemand schon mal Bibel gelesen? So. Und dann merkst du, wie dich das auch herausfordert, challenge, und manchmal richtig an die Wand drückt, so, will ich an meiner Überzeugung festhalten oder bin ich bereit, meine Waffen niederzulegen? Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Es gibt biblische Wahrheiten, die sind hart für unser Ego, und hart für unseren Stolz und hart für unsere Traditionen, die jeder von uns hat, egal, ob du auf der Bappi-Seite bist oder auf, also die baptistische Seite oder auf der pfingstlichen Seite oder bei den Presbyterianern, egal. Jeder hat seine Traditionen, seine Festlegungen. Wer gelernt hat, systematisch theologisch zu denken, ist auch fähig, zukünftige Lehrfragen zu beantworten, die dann auch kommen werden. Und es ist gut, wenn wir uns darin trainieren, immer im Gesamtüberblick der Schrift auch miteinander zu denken. Denn wenn die Fragen kommen, die wir jetzt uns noch gar nicht ausdenken können, bist du nicht einfach nur abhängig von deinem Pastor, na, was wird der denn dazu sagen, und das wird schon recht sein. Sondern du bist trainiert und geübt in deiner Bibel und weißt, wie man anfängt, die Dinge auch zueinander zu bringen. Das Studium biblischer Lehre wird uns helfen, reifere Christen zu werden. Ich habe den Bibelvers jetzt nicht abgedruckt, aber in 1. Timotheus 4, Vers 6 lesen wir Paulus zu seinem jüngeren Nachfolger Timotheus sagt, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Wir werden vorbildlich auch für andere, wir wachsen in unserem Glauben. Und wenn das nicht passiert, dass wir im Vertrauen und im Gehorsam zu Gott wachsen, durch das Studium der Schrift, dann liegt ein Fehler im Studieren. Also dann haben wir einen Fehler in der Art und Weise, wie wir studieren, wie wir uns dem Wort Gottes widmen. Wir werden es gleich noch auf eine fragwürdige Art und Weise sich diesem Thema ein bisschen kürzer machen. In seiner Einheit geht er noch auf zwei Einwände vor, die gebracht werden gegen das Studium von systematischer Theologie. Und der erste Einwand ist, die Schlussfolgerungen sind zu schön, um wahr zu sein. Also ihr wappt euch das doch alles so zurecht und das ist doch nicht wirklich das kann doch nicht alles so ein gesamtes Puzzle ergeben, das so stimmig ist. Und dieser Einwand kommt halt oft von, ich sag mal, eher progressiven, liberalen Kräften, die sagen, die Bibel ist doch gar kein göttliches Produkt, sondern einfach nur ein Menschenwort. Menschen widersprechen sich. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir mit lauter Widersprüchen rechnen. Es kann nicht eine Stimme geben. Dieser Satz, die Bibel sagt, ist schon in sich verkehrt. Wir werden uns besonders im Kapitel 5 dieses Buches damit auseinandersetzen, wie man mit sogenannten Irrtümern und Widersprüchen in der Bibel umgeht und wie wir darauf antworten. Der zweite Einwand gegen systematische Theologie ist, die Auswahl der Themen diktiert eure Schlussfolgerungen. Also der Vorwurf lautet, dass man das Denken bereits beeinflussen würde, wenn man eine Auswahl an Themen festlegt. Der Typ hat jetzt irgendwelche Themen festgelegt. Damit übt er ja schon Einfluss aus, was wir irgendwie denken sollen oder nicht denken sollen. Warum nicht einfach bei den Themen bleiben, die die biblischen Autoren festgelegt haben? Lass uns doch einfach bei der biblischen Theologie sein und lass uns nicht über irgendwelche Kunstfragen reden, die die Bibel gar nicht stellt. Das verfängt ziemlich schnell, dieses Argument bei einigen. Hab auch schon Diskussionen darüber geführt, warum das ganze Thema Dreieinigkeit, warum ist dir das so wichtig? Die Bibel redet doch gar nicht so viel darüber. Was soll das Ganze? Und Wayne Grudem bringt das ziemlich gut auf den Punkt. Er sagt, die Alternative ist, dass dadurch, dass wir alle irgendwie irgendetwas denken, es einfach dem Individuum einfach irgendwie überlassen, irgendwas zu denken, was es will. Oder wir sagen, bevor ich einfach irgendwas denke, was ich will, setze ich mich hin und mache meine Hausaufgaben. Weil die Fragen kommen. Wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die Fragen an deinen Glauben haben, dann wollen sie eine Antwort. Dann kannst du sagen, ja, weißt du, diese Frage wird in der Bibel nicht eins zu eins so beantwortet. Ja, aber hast du dann dazu nichts zu sagen? Weil ich denke das. Ah, okay, also du hast Gedanken. Warum? Woher kommen sie? Durch die Information, die du hast. Und gut ist, sich das selber offen zu legen, auf welcher Grundlage komme ich zu meiner Überzeugung und Annahmen. Kommen wir zum Schluss. Das gehen wir jetzt nur schnell durch. Wie sollten Christen systematische Theologie studieren? Das ist ein sehr schöner Punkt. Ich mache die ersten zwei und die anderen erwähne ich nur. Die ersten zwei sind auch vielleicht die wichtigsten. In dem Zitat, das Zitat überspringe ich hier, worum es Wayne Grudem geht, ist, wenn wir verstehen wollen, tiefere Erkenntnis kommen wollen über das, wer Gott ist und was er von uns möchte, dann ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir abhängig sind vom Heiligen Geist. Denn der geistliche Erkennungsprozess ist nun mal ein geistlicher Akt und kein natürlicher Akt. Es ist nicht einfach, eine intellektuelle Disziplin. Du kannst natürlich mit Theologen an einem Tisch sitzen und die können dir ganz, ganz viel erzählen, aber sie können gottlos bis ins Mark bleiben. Es hat überhaupt keine transformative Kraft und sie werden auch nie überführt werden von dem, was sie in der Schrift lesen. Und ihnen bleiben auch gewisse Wahrheiten verborgen, weil sie einfach versuchen, mit ihrem Denken die Bibel irgendwie in den Griff zu kriegen. Psalm 119, Vers 18 sagt es so schön: Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gewand. Öffne das. Ich kann das sonst nicht sehen. Du musst mir Erleuchtung geben für deine Offenbarung. Paulus sagt das in Korinther 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also, wenn wir uns diesen Themen nähern, dann geht es nicht darum, dass wir auf irgendwie kluge Köpfe uns verlassen oder auf unsere eigene Raffinesse, sondern es geht darum, dass wir betend uns Gott nähern, bitten, dass er uns hilft, zu verstehen und zu erkennen, was er uns sagen will. Und was vielleicht genauso wichtig ist, ist der zweite Punkt. Wir sollten die systematische Theologie mit Demut studieren. Demut ist besonders notwendig, wenn wir in der Erkenntnis wachsen möchten denn Erkenntnis ohne Liebe wird dazu führen, dass wir aufblähen. Das, was wir jetzt machen, ist gefährlich. Mehr zu forschen und mehr zu erkennen, mehr Predigten zu hören, kann eine sehr gefährliche Sache. Weil wenn das dann irgendwie ein Selbstläufer in sich wird, kann das Studieren zu einem Götzen werden, von dem du deinen eigenen Selbstwert definierst und dann wie ein aufgeblähter Sack in der Christenheit rumläufst. Du weißt ja alles. Du hast ja alles erkannt. Petrus sagt, in Vers 5, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gudenz schreibt dazu, diejenigen, die systematische Theologie studieren, werden viele Dinge über die Lehren der Heiligen Schrift erfahren, die vielleicht anderen Christen in ihren Kirchen oder Verwandten, die älter im Herrn sind, also die länger im Glauben sind, als sie, weniger bekannt oder nicht bekannt sind. Sie mögen auch merken, dass sie Dinge über die Heilige Schrift verstehen, die einige ihrer Amtsträger in der Kirche nicht verstehen oder die sogar ihr Pastor vielleicht vergessen oder nie besonders gut gelernt hat. Und das ist ein ganz, ganz, ganz gefährliches Gebiet. Ich betone das deswegen, weil ich in diese Falle getappt bin. Lange ist das her. In einem vorherigen Leben. Und eingeschlafen und aufgewacht bin mit der Gier, mehr zu verstehen, mehr zu erkennen, um Debatten zu gewinnen und um Recht zu behalten. Aber natürlich nicht mit diesem Motiv, so, ich möchte Debatten gewinnen, sondern mir geht's doch nur um die Wahrheit. Nee, es geht dir um dein verdammtes Ego. Wenn wir Debatten gewinnen, das sage ich öfter hier, dann werden wir einen Bruder verlieren. Und das kann nicht die Sache sein, wie wir uns in dieses Themengebiet hineinbegeben. Und ich verspreche dir, wenn du hier mit auf den Weg gehen willst, wir werden solche manche Lampen angehen. Manche Sonnen werden bei dir angehen. Und das habe ich noch nie gehört. Das hat mir noch nie jemand gesagt und niemand weiß das. Ich weiß. Gefährlicher Moment, wenn man nicht das kultiviert hat, in Gebet und in Demut, ist der Erkenntnis Gottes zu nähern. Außerdem sagt er, wir sollen mit Vernunft studieren. Es ist nicht falsch, die menschliche Logik anzuwenden. Für unsere Glaubensleute, es ist nicht falsch, mit Schlussfolgerungen zu arbeiten, mit Vernunftsargumenten. Das macht Jesus auch. Man argumentiert auch mit der Schrift. Dieser Punkt, viertens, wir haben es gleich geschafft, wir sollten die systematische Theologie mit der Hilfe von anderen studieren. Deswegen ist es gut, dass wir zusammen sind. Wir das nicht alleine für uns machen, sondern auch die Ergänzung im Leib erfahren. Wir sollten die systematische Theologie studieren, indem wir alle relevanten Bibelstände jedes Thema zu sammeln und zu verstehen versuchen. Das werden wir in den nächsten Einheiten tun, zu einem Thema alles zusammenkratzen und gucken, was sagt die Bibel. So? Und das ist, glaube ich, dann der letzte, wir sollten die systematische Theologie, das ist wieder ein typischer Gude, mit Freude und Lobpreis studieren. Das liebe ich. Geht nicht einfach nur hier um Theorie, Intellektualismus, sondern es muss auch um Leidenschaft gehen. Psalm 139, Vers 17. Für mich aber, wie kostbar sind deine Gedanken, Gott? Wie gewaltig sind ihre Sünden? Und dann in Römer 11 ein besonderes Wort. Aber das steht auch bei euch in der Dogmatik. Ein Lobpreisausruf von Paulus, der gerade in Römer 9 bis 11 so tief theologisch gearbeitet hat, dass ich manchmal denke, Paulus, es war ein bisschen zu tief, ich komme nicht hinterher. Aber sein Resümee ist, preist den Herrn. Wie tief ist seine Weisheit? Und er freut sich über das, was er in Gott erkannt hat. Aber ich noch nicht verstanden. Genau.